Hallo und willkommen zu unserer heutigen, ausführlichen Betrachtung. Wir schauen uns heute mal ein Thema an, das wirklich extrem viele Leute frustriert.
Oh ja, absolut.
Nämlich, warum so unendlich viele sogenannte agile Transformationen in Unternehmen einfach, kolossal scheitern.
Man verspricht den Mitarbeitern ja immer Agilität und Selbstorganisation.
Und am Ende des Tages fühlt sich alles nur an wie ein gigantisches, unersättliches Bürokratiemonster.
Ganz genau. Ein absolutes Monster. Und die Grundlage für unsere heutige tiefgehende Analyse liefert uns ein brandneues Buch.
FlowOS.
Richtig. FlowOS, The Framework That Puts People Before Process, von Rob von Linder.
Er hat das Ganze übrigens in Zusammenarbeit mit der KI Claude Sonnet 4.6 verfasst.
Sehr spannend.
Ja, und dazu ziehen wir auch noch seinen neuesten Blogbeitrag heran, der lustigerweise genau heute erschienen ist, am 5. März 2026.
Ein perfektes Timing also.
Unsere Mission heute, wenn du uns jetzt zuhörst, ist im Grunde herauszufinden, warum das alles so oft schief geht. Wir wollen analysieren, wie dieses neue FlowOS-Framework verspricht, den Menschen wieder in den Mittelpunkt zurückzuholen.
Und uns vor allem unsere echte Arbeitszeit zurückzugeben.
Genau das. Also lass uns das mal aufschlüsseln. Was genau läuft da draußen in den modernen Büros eigentlich derart schief?
Um das zu verstehen, müssen wir das Thema vielleicht zunächst mal ganz ruhig und analytisch in den größeren Kontext einordnen. Viele, die uns jetzt zuhören, werden dieses frustrierende Gefühl aus dem eigenen Arbeitsalltag sehr gut kennen. Man hetzt eigentlich nur noch von einem Termin zum nächsten.
Oh ja.
Man starrt auf endlose digitale Boards.
Richtig.
Und man kommt vor lauter Abstimmungsrunden überhaupt nicht mehr dazu, die eigentliche Arbeit zu erledigen.
Aber das Problem ist ja nicht die Idee der Agilität an sich, oder?
Nein, überhaupt nicht. Das Problem ist, dass Unternehmen oft nur das reine Vokabular übernehmen. Sie verteilen plötzlich neue Titel wie Scrum Master und führen Dailies ein.
Und Retrospektiven.
Genau. Aber im Kern bewahren sie die ganz alte, starre Hierarchie. Der Autor nennt diesen Zustand treffend die Agilitätsfalle.
Die Agilitätsfalle, ja.
Es ist eigentlich nur der klassische Taylorismus in einem neuen, hippen Gewand.
Und diese Diskrepanz zwischen hipper Fassade und starrem Kern beschreibt er im Prolog des Buches mit einer Anekdote, die wirklich fast schon wehtut.
Das kannst du laut sagen.
Also, pass auf. Er wollte fundierte, tiefgehende Blogbeiträge über agile Kultur schreiben. Er wollte proaktiv echtes Thought Leadership für sein Unternehmen zeigen.
Mhm.
Und als er das intern beim Management vorschlug, haben die einfach abgelehnt.
Mit einer absurden Begründung.
Ja, der Text sei zu esoterisch.
Und unprofessionell.
Aber jetzt kommt das Beste. Was blieb stattdessen das Gesicht der Marke?
Ein weiches Kuscheltier-Maskottchen.
Dem man für Instagram zu den Feiertagen eine Weihnachtsmütze aufsetzte.
Ein Plüschtier mit Mütze galt also als professionell, aber tiefgehende Gedanken über Arbeitsstrukturen waren dem Management zu esoterisch.
Das ist so bezeichnend. Und das zieht sich ja durch. Lass uns kurz über diese Udemy-Geschichte aus seinem Blogpost sprechen.
Oh ja, die ist ein perfektes Beispiel für diese Kultur.
Also der Autor kaufte sich von seinem völlig eigenen Geld, ich glaube, das waren knapp 100 Euro, einen Udemy-Kurs über Podcasting.
Er wollte Wissen ins Unternehmen bringen, Eigeninitiative zeigen.
Ganz genau. Er wollte intern einfach dieses Wissen mit interessierten Kollegen teilen. Aber als der CEO davon Wind bekam, hat er sofort ein Meeting einberufen.
Zu dem der Autor nicht einmal eingeladen war, richtig?
Richtig. Er war nicht mal dabei. Und die Idee wurde einfach komplett abgeblockt. Und ein Kollege sagte ihm dann später den entscheidenden Satz. Zitat, "He is the chef. You have to obey."
Er ist der Chef. Du musst gehorchen.
Ein Wahnsinn.
Und wir lesen in den Quellen ja von noch mehr solchen Fällen. Da gab es diesen Scrum Master, der eigentlich seinem Team bei Lösungen helfen sollte.
Mhm.
Aber ihm wurde gesagt, er dürfe nur noch als reiner Terminadministrator agieren.
Ein glorifizierter Sekretär.
Genau. Oder der Product Owner, dem man erklärte, ein echter PO arbeite komplett alleine und brauche die Entwickler überhaupt nicht zur Lösungsfindung. Was hier faszinierend ist, diese Transformationen scheitern im Kern, weil es einfach an Ehrlichkeit mangelt.
Wie meinst du das?
Naja, die Methodik dient nicht mehr den Menschen, um ihnen bei der Lösungsfindung zu helfen. Es ist genau umgekehrt. Die Menschen dienen einer völlig entkernten Methodik.
Das leuchtet absolut ein. Okay, wir haben jetzt das Problem definiert. Was ist Flow-S dann eigentlich, wenn es kein reines agiles oder Scrum oder Safe ist?
Der Autor beschreibt es als ein Betriebssystem, ein Operating System für die Zusammenarbeit.
Also ein Mix aus verschiedenen Ansätzen.
Richtig. Es verwebt Design Thinking, OKRs, also Objectives and Key Results, und Kanban miteinander.
Aber was ist das Hauptversprechen? Warum sollte ein Unternehmen sich das ansehen?
Das ist der revolutionärste Punkt der gesamten Quellen. Eine Transformation muss zwingend Zeit und kognitive Kapazität freisetzen. Tut sie das nicht, wird sie verworfen.
Sie darf also nicht noch mehr Meetings erschaffen.
Genau. Ein Prozess, der den Leuten keine Zeit für konzentrierte Arbeit lässt, fliegt raus.
Da muss ich aber mal direkt einhaken. Flow OS schlägt an einer Stelle vor, diese klassischen 5 täglichen Stand-up-Meetings durch ein einziges sogenanntes Weekly Sync zu ersetzen.
Ja.
Aber riskieren Teams da nicht, komplett aneinander vorbeizuarbeiten? Agilität lebt doch eigentlich vom täglichen Austausch.
Das ist ein sehr berechtigter Einwand. Aber hier geht es um den Schutz des Kalenders der Macher, des sogenannten Maker Schedule.
Ah, okay.
Tiefes, konzentriertes Arbeiten ist faktisch unmöglich, wenn du jeden Morgen aus dem Flow gerissen wirst, nur um einen Statusbericht abzugeben. Flow OS geht davon aus, dass ein gesundes Team ohnehin kontinuierlich miteinander spricht.
Also eher asynchron über Chat?
Genau. Oder mal in einem spontanen 5-Minuten-Call am Nachmittag, wenn das Problem wirklich auftritt. Das Weekly Sync reicht dann völlig aus.
Und das Tool dafür ist ja laut Buch auch völlig egal.
Komplett egal.
Das Flow OS Board kann in einer teuren Enterprise-Software leben, es kann aus simplen Post-its bestehen oder du zeichnest es meinetwegen mit Kreide auf einen Betonboden.
Das Denken ist das, was zählt, nicht das Werkzeug.
Lass uns über dieses Denken sprechen. Flow OS strukturiert das in klare Phasen. Phase 1 und 2 sind Empathie und Definition. Empathize and define.
Richtig. In Phase 1 geht es darum, wirklich zu verstehen, was das Problem ist.
Und hierzu liefert das Buch diese unglaubliche emotionale Geschichte mit der Feuerwehr-App.
Die Empathienücke, das Empathy Gap.
Genau. Stell dir das Szenario vor. Es ist nachts um 2. Ein Haus brennt lichterloh.
Der Einsatzleiter steht unter extremem Stress.
Adrenalin ohne Ende. Und er muss über diese neue App 30 Feuerwehrleute zusammenstellen. Die werden als kleine Kacheln auf dem Bildschirm dargestellt.
Mhm.
Aber der Platzhalter in der App springt immer automatisch ganz nach unten ans Ende der Liste. Der arme Einsatzleiter muss also nachts um 2, vielleicht noch mit dicken Handschuhen, endlos auf seinem Smartphone scrollen.
Lebensgefährlich in so einer Situation.
Absolut. Der Autor hat die Designerin der App darauf hingewiesen. Und weißt du, was sie geantwortet hat?
Ich weiß mehr über Design als du.
Genau das. Sie wischte das einfach weg. Ich weiß mehr über Design als du.
Das ist genau das, was der Autor als Empathy Gap bezeichnet. Die Designerin kannte zwar alle formalen Designprinzipien,
aber sie hatte null Empathie für den Nutzer.
Sie hat sich nie in diesen extremen Stress des Feuerwehrmanns hineinversetzt. In Flowsys darf absolut nichts gebaut werden, ohne vorher diese Empathy-Phase und das sogenannte Discovery Gate zu durchlaufen.
Weil die echte Herausforderung oft eine ganz andere ist als das offiziell genannte Problem.
Ganz genau. Wenn das Management sagt, wir müssen agiler werden, bedeutet das in der Realität vielleicht eigentlich, wir bauen Dinge, die niemand nutzt.
Was uns direkt zu Phase 2 führt, dem Define, dem geheimen Motiv. Da gibt es ja dieses andere unglaubliche Beispiel aus den Quellen.
Die angebliche Transformation.
Ja, eine Firma sprach von Autonomie und neuen Arbeitsweisen. Aber die wahre, unausgesprochene Vision des Managements bestand eigentlich nur darin, die Teams so umzustrukturieren, dass sie besser kontrollieren konnten, ob auch alle 40 abrechenbare Stunden leisten.
Die berühmten Billable Hours.
Eine reine Überwachungsmaßnahme.
Und genau deshalb braucht man ehrliche Ziele. In vielen deutschen Unternehmen gibt es ja diesen Konflikt zwischen KPIs, also Key Performance Indicators, und OKRs.
Das stimmt. Viele blocken OKRs ab, weil sie ihre geliebten KPIs nicht aufgeben wollen. Wie erklärt der Experte bzw. der Autor das?
Er löst das sehr elegant über die Blickrichtung auf. Ein KPI schaut eigentlich immer zurück.
In den Rückspiegel quasi?
Richtig. Der KPI sagt dir, die Kundenzufriedenheit lag bei 67%. OKRs hingegen schauen nach vorne durch die Windschutzscheibe.
Ah, also wenn man die 67% auf 80% bringen will, ist das OKR der Motor Und der KPI ist nur der Zielmarker am Straßenrand.
Exakt. So ist es. Und das filtert extrem viel Lärm heraus. Ein klares Management-Objective ist hier entscheidend.
Wie bei der Anekdote mit dem Senior Manager. Der Autor opferte sein ganzes Wochenende, um ein kurzes, leicht verständliches Buch über OKRs für diesen Manager zu schreiben.
Weil der das Konzept offensichtlich nicht durchdrungen hatte.
Genau. Und was war die Reaktion? Nie wieder ein Wort. Keine Antwort, nichts. Der Manager war so in seinem täglichen Lärm gefangen, dass er strategische Hilfe einfach ignorierte.
Und da sind wir dann auch schon bei den Phasen 3 und 4. Entdeckung und Umsetzung. Discover und Realize.
Phase 3, die Entdeckung. Da tappen ja viele in die sogenannte Vokabularfalle.
Wir sind agil. Wir machen Scrum.
Ein super Schutzschild, um echtes Denken zu vermeiden.
Genau. In FlowOS hat das Board deshalb eine eigene Discovery Column. Eine Entdeckungsspalte.
Also nicht einfach nur ein klassisches To-Do?
Nein, überhaupt nicht. Ein Thema landet dort nicht als fertiger Arbeitsauftrag, sondern als ein Problem, das erst validiert werden muss. Man baut Prototypen, man prüft, ob es überhaupt Sinn ergibt, das zu lösen. Und es gibt auch eine Learning Column.
Für die gescheiterten Dinge.
Richtig. Scheitern ist hier kein Fehler, sondern erworbenes Wissen. Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, dann ist die Frage für Unternehmen ja nie, ob man wirklich Zeit für diese Entdeckungsphase hat.
Sondern
ob man das Geld und die Zeit für das teure Neumachen, das Rework, hat, weil man vorher blind etwas völlig Falsches gebaut hat.
Wochen Flow.
Das ist der Idealzustand.
Wenn Teams wirklich so gut zusammenarbeiten, wie FlowOS das aufbaut, was passiert dann eigentlich mit dem klassischen Stand-up-Meeting?
Das degeneriert meistens zu harmlosem Smalltalk.
Weil die echten Probleme eh schon am Nachmittag davor geklärt wurden.
Ganz genau. Die Zeremonien müssen der Arbeit dienen, nicht umgekehrt.
Du kennst das sicher auch, wenn du uns jetzt zuhörst. Frag dich mal selbst, wie viel von deiner Arbeitswoche in Zeremonien gefangen ist, die ihren Zweck eigentlich längst verloren haben.
Meetings, in denen nur noch Statusberichte für das Management abgelesen werden.
Richtig. FlowOS gibt dir quasi die Erlaubnis, diese Zeit endlich zurückzufordern.
Es ist ein echter Aufruf zur Ehrlichkeit.
Wir müssen diese ganzen bürokratischen Zettelwirtschaften abwerfen. Egal, ob wir von dem gestressten Feuerwehrmann nachts um 2 sprechen oder vom Entwickler. Der Mensch muss wieder in den Fokus.
Da sprichst du etwas sehr Wichtiges an. Und das führt mich zu einem provokanten Gedanken, der über die Fallbeispiele von Rob von Linda sogar noch hinausgeht.
Okay, schieß los.
Nehmen wir mal an, FlowOS wird tatsächlich ernsthaft in einem Unternehmen umgesetzt.
Okay.
Die Teams durchlaufen diese Empathiephasen, sie stecken sich selbst übergeordnete Ziele mit OKRs und sie validieren ihre Ideen in der Discovery-Phase komplett selbst.
Sie organisieren ihren Flow.
Genau. Was passiert dann eigentlich mit der ganzen Schicht an mittlerem Management?
Oh.
Deren gesamte Karriere und Daseinsberechtigung baut in vielen Firmen aktuell nur darauf auf, genau diese Agilitätsbürokratie zu überwachen. Sie kontrollieren Kalender und schieben Ressourcen in Tabellen hin und her.
Wenn ein System aber gar keinen Mikromanager mehr braucht.
Vor was für einer gewaltigen Identitätskrise stehen diese Unternehmen dann in den nächsten Jahren?
Wow, das ist wirklich ein heftiger Gedanke. Eine Identitätskrise, weil das System plötzlich funktioniert. Das muss man wirklich erstmal sacken lassen.
Allerdings.
Ich danke dir vielmals fürs Zuhören heute. Wenn du das nächste Mal in einem dieser völlig sinnlosen Meetings sitzt, denk doch genau mal über diese Frage nach. Wir hören uns bei unserer nächsten ausführlichen Betrachtung.